Ich möchte heute Morgen lediglich eine Einführung zu dem Epheserbrief geben und die Frage beantworten oder darauf eingehen, warum wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigen sollten, warum das so relevant ist. Und da möchte ich euch drei Dinge dazu sagen, heute Morgen mitteilen. Das erste ist, weil er uns eine besonders eindrückliche Himmelsperspektive vermittelt. Und da kommt eben der Zusammenhang mit dem Fahrstuhl. So wie es im Fahrstuhl, wie wir ihn nutzen, nach oben zu kommen, so ist es eben auch, wenn wir den Epheserbrief lesen, was passiert ist, dass wir in die Höhe mitgenommen werden. Und sich mit ihm zu beschäftigen, führt unweigerlich dazu, dass man hochgezogen wird. Und der Grund ist, weil Paulus, der den Brief geschrieben hat, eben so eine starke Offenbarung über das Himmlische hatte. Und wir wissen das, er sagt, ich kenne jemanden. Ich kenne eine Person. Diese Person ist bis in den dritten Himmel entrückt worden. Und weil er so demütig ist, redet er nicht über sich. Jeder weiß aber, er redet eigentlich über sich. Er meint sich. Das heißt, Paulus war in dieser Dimension, die man den dritten Himmel nennt, also der unmittelbaren Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit des Himmlischen. Und deswegen auch ist es kein Wunder, dass in diesem Epheserbrief, in den anderen Briefen von ihm auch, aber besonders in diesem Epheserbrief, eines der Schlüsselworte das Wort Himmelswelt ist. Er spricht ganz viel, diesen Begriff braucht er immer und immer wieder, Himmelswelt. Und ich musste bei diesem Begriff dran denken und auch bei unserem besagten Fahrstuhl muss ich dran denken. Ich muss an eine Firmenzentrale denken, hoch oben in einem Hochhaus, wo der Chef, ja die Chefetage, die Manageretage ist dann ganz oben, irgendwo ganz oben, wo man eine gute Aussicht hat. Einfach der Premiumplatz in dem Haus. Unten arbeiten die Leute in ihren Büros und machen alles. Oben ist die Premiumposition. Und ich glaube, und einfach als Bild mal das zu sagen, ich glaube, dass dieser Brief eben diese Fähigkeit hat, uns ganz nach oben mitzunehmen, und zwar bis auf die Chefetage des Himmels. Und wir wissen alle, wer unser Chef ist. Wir werden mitgenommen auf die Chefetage des himmlischen Unternehmens von Abba Vater, von Jesus dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die sind dort. Die lenken die Geschicke der Firma. Und das Besondere daran ist, wir betreten diese Chefetage nicht als Angestellte, sondern als Töchter und Söhne des Chefs. Das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn du der Sohn bist oder die Tochter eines Chefs, dann hast du besondere Privilegien. Du wirst nicht dir einen Termin bei deinem Vater geben lassen, so wie die Angestellten das machen, wenn sie mit dem Chef reden wollen, sondern du wirst einfach wie selbstverständlich in das Büro deines Vaters gehen. Und das ist das, wo wir ermutigt zu werden in dem Epheserbrief, dass auch wir mit dieser Freimütigkeit als Söhne und Töchter Gottes zu unserem Chef, der auch unser Vater ist, kommen. Und ich glaube, dass wir als Christen es sehr nötig haben, diese Welt mit all ihren Herausforderungen und Krisen, und wir denken immer an Krisen natürlich, Corona-Krise und dann ist es jetzt die Ukraine-Krise, aber mach dir keine Sorgen, dass das aufhört, die nächste Krise kommt bestimmt, das kann ich dir garantieren. Wenn die Ukraine-Krise vorbei ist, wird es die nächste Krise geben. Wir brauchen uns nicht sorgen, dass das jemals aufhören wird. Im Gegenteil, es wird sogar zunehmen. Wichtig ist, dass wir wissen, wer unser Chef ist. Wichtig ist, dass wir wissen, wir haben Zugang zur obersten Etage. Und das Besondere ist, dass man von dieser Himmelswelt, von der obersten Etage, einen wunderbaren Ausblick hat. Man sieht ganz anders, man hat eine andere Perspektive. Und deswegen braucht jeder von uns, einmal anders ausgedrückt, jeder von uns braucht seine persönliche Himmelfahrt. Immer wieder neu. Ich brauche das, diese Himmelfahrt. Ich muss immer wieder hochgenommen werden, weil da oben sieht es einfach anders aus. Und das ist das, worum es in dem Epheserbrief ganz stark geht. Darum beschäftigen wir uns auch in den nächsten Monaten dazu, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Also Nummer eins, weil er uns eine besonders eindrückliche Himmelsperspektive vermittelt. Nummer zwei, wir kommen schnell voran, wie ihr seht, weil er uns die lebensverändernde Kraft Gottes verdeutlicht. Und wenn man den Epheserbrief studiert, merkt man sofort, er hat eine außergewöhnliche Dynamik. Man könnte sogar sagen, Paulus war in Bestform. Der hat so richtig alles so reingesteckt in den Epheserbrief, was ihn bewegte. Und interessant war, er war in Bestform. Und wisst ihr, wo er war, als er ihn schrieb? Im Knast, im Gefängnis. Er hat gelebt, was er gepredigt hat. Weil obwohl er im Gefängnis war, und das war bestimmt kein schöner Ort mit Aussicht damals, obwohl er im Gefängnis war, war er auf der Chefetage, er war oben. Und deswegen schrieb er so. Und hier geht es ja um die Gemeinde in Ephesus, um den Ort Ephesus. Und all das, worüber er schreibt und das, worauf er sich bezieht, geht ja auf die Geschehnisse zurück, die dort einige Jahre zuvor stattfanden, etwa so 10 Jahre zuvor. Also Paulus schrieb den Brief etwa 62, im Jahre 62, 10 Jahre zuvor etwa, war er dort und da geschahen enorme Dinge. Und ich möchte hier einige, einfach nur so Fakten sagen, Hintergründe, damit wir wissen, worum es geht hier, wenn wir über Ephesus reden. Zunächst einmal einige Fakten über die Hintergründe und Hintergründe über die Stadt. Also Ephesus war ja die Hauptstadt Kleinasiens und eine der größten und wohlhabendsten Städte im östlichen Mittelmeergebiet überhaupt. Es war, man schätzt ungefähr 200 bis 250.000 Menschen haben zu der Zeit gelebt. Manche reden davon von 500.000. Man weiß es nicht genau. Und interessant ist, dass in Ephesus, und das kann man heute noch besichtigen, wer von euch war schon mal in Ephesus, in der Ruinenstadt, in der Ausgrabungsstätte in der heutigen Türkei? Es ist lohnenswert, es ist wirklich lohnenswert. Besonders imposant ist ja das Theater, was dort war in Ephesus. Dieses Theater fasste ca. 25.000 Menschen und war eines der größten Theater der Antike und auch in diesem Raum sehr bekannt. Man sieht, wie groß eigentlich die Stadt gewesen ist, wenn 10% der Einwohner schon da reinpassten. Und diese Stadt hatte eine ganz zentrale Bedeutung. Sie war ein Handelszentrum, sie war ein Kulturzentrum, war eben sehr stark von diesen spätgriechischen und kosmopolitischen Gedanken geprägt. Sie war ein Religionszentrum, dort stand ja der Artemis-Tempel, wie wir wissen, eines der 7 Weltwunder. Artemis war ja die Fruchtbarkeitsgöttin in der griechischen Mythologie und es war ein okkultes Zentrum auch. Es gab eine Bezeichnung für Zauberschriften, die überall Verbreitung fanden in der damaligen Welt. Es waren die sogenannten ephesischen Schriften. Das waren ganz okkulte Zauberschriften. Und wir wissen ja, dass was da geschah in Ephesus, die wurden in Haufen zusammengetragen und dann verbrannt. Das war so massiv dort. Es war also eine sehr spirituelle Stadt. Also diese 4 herausragenden Merkmale bildeten zugleich eben die 4 geistlichen Festungen, könnte man mal sagen, der Stadt. Materialismus, Humanismus, Religion und, ich nenne es einfach mal, Esoterik. Und irgendwie, wenn man diese 4 Begriffe hört, also mir geht es so, irgendwie werde ich dann sehr stark an unsere heutige Gesellschaft erinnert. An unsere heutige westliche Gesellschaft, weil diese Dinge sind ganz stark verankert in unserer Gesellschaft. In dieser erlösungsbedürftigen, finsteren, von Okkultismus, Zauberei, Materialismus, Humanismus geprägten Stadt kam es schließlich zu einem Durchbruch. Wir wissen, Paulus kam, wie gesagt, in dem Jahr etwa 52 in diese Stadt. Er fand einige Jünger vor, 12 waren es, die ein sehr eingeschränktes Verständnis hatten über das Evangelium, über die Schriften, aber von Herzen dabei waren und Jesus nachfolgen wollten. Und er nahm sie und fing mit diesen 12 Männern an, das Wort Gottes zu lehren. Dann gab es einige logistische Veränderungen. Er zog um in die sogenannte Schule des Tyrannus und lehrte dort die Nachfolger 2 Jahre lang über das Reich Gottes. Intensivste Verkündigung des Wortes Gottes. Und dieses Momentum, was in der Stadt jetzt geschah, dieses geistliche Momentum durch die Verkündigung des Wortes Gottes, dieses Momentum nahm so stark zu, dass es zu ganz starken Auswirkungen führte. Es heißt dort, ungewöhnliche Wunderwerke geschahen durch die Hände des Paulus. Also was ist ein ungewöhnliches Wunderwerk? Also Wunderwerk wird mir schon reichen, aber ungewöhnliches Wunderwerk. Ich kann mir nur denken, die haben das deswegen so ausgedrückt, weil die Wunderwerke normal waren. Die geschahen alltäglich. Jeder hat Wunder getan, aber Paulus hat eben ungewöhnliche Wunder getan. Da war noch ein noch größeres Maß an Autorität und Kraft. Es geschahen viele Bekehrungen. Menschen bekehrten sich in Scharen radikal. Diejenigen, die gebunden waren, Okkultismus und Zauberei, brachten ihre Schriften, diese sogenannten ephesischen Schriften, sie machten einen Riesenberg und verbrannten sie öffentlich. So radikal waren sie. Sie haben das nicht einfach so behalten, irgendwo oder verkauft, machen wir ein bisschen Geld mit und spenden das. Gar nicht. Ein radikaler Bruch mit dem Alten. Wo ich mich bekehrt habe in dieser Zeit, mit auch meine Freunde, wir waren sehr stark in der Musik. Schallplatten damals, tut mir leid, ja, du willst, dass Schallplatten sind, okay, gut. Schallplatten waren alles für uns und wir haben die alle rigoros einfach vernichtet und denke schon heute, ich denke, oh Mann, was hast du denn gemacht? Ich hätte gerne nochmal eine Aufnahme gehört. Aber damals war es wichtig, weil wir gebrochen haben mit unserem alten Leben. Das war viel wertvoller, als so eine olle Vinyl-Schallplatte aufzuheben. Es ist viel wichtiger, radikale Schritte zu tun, auch wenn man mal ein bisschen zu radikal ist, solange man keinen anderen vor den Kopf stößt. Sie brach mit dem Okkulten und stellt euch vor, dieser Haufen, der dort aufgerichtet wurde, es heißt dort, er hatte einen Wert von immerhin 137 Jahreslöhne. Wenn du jetzt überlegst, in der Schweiz, in der heutigen Zeit, ich gehe mal von 50.000 Franken im Jahr aus, 137 mal 50.000, da kommst du so ungefähr auf 7 Millionen Franken. Einfach mal 7 Millionen Franken weg. Ich glaube, einige haben gedacht, Mann, damit hätte man viel Gutes tun können. Man hätte es auf den Armen geben können. Ihr kennt diesen Spruch. Ne? Manche Leute sagen das. Es ist besser, wenn es darauf ankommt, wenn der Herr spricht, radikal zu sein, weil der Herr kann dir immer alles zurückgeben. Also, es heißt dort, die Geschehnisse nahmen so stark ihren Verlauf, dass ganz Kleinasien von diesem geistlichen Aufbruch erfasst wurde. Das Wort Gottes wurde verbreitet in ganz Kleinasien, in der heutigen Türkei. Das heißt, diese Stadt und die Umgebung, die wurde durch den Dienst des Paulus geistlich völlig umgepflügt. Er hatte ja den Ruf, das hatte man ja vorher gesagt, und beschwert über ihn, wo er in Thessalonik war, hat man ihm gesagt, das sind die Leute, die die Welt auf den Kopf stellen, die die Ruhe stören, die öffentliche Ordnung vernichten. Und genau das war Paulus, das, wo immer er hinkam, brachte er nämlich eine andere Ordnung, die Ordnung des Reiches Gottes. So sehen wir, dass Ephesus eine Fallstudie ist, was passiert, wenn der Himmel die Erde berührt. Und was wir davon lernen können, von diesen Aufbrüchen in Ephesus, was hier uns verdeutlicht wird, ist, dass Gott selbst mit einer extrem gottesfernen Gesellschaft klarkommen kann. Er kommt klar mit einer Gesellschaft, die so gottesfern ist, wie man nur sein kann. Man sagt es ja schnell, das ist ein hartes Pflaster hier. Hier dieses Land, da haben schon so viele Leute versucht, was zu bewegen. Es ist einfach ein hartes Pflaster. Wir dürfen nicht vergessen, für Gott, aus seiner Sicht, vom Blick der Chefetage, gibt es kein zu hartes Pflaster. Es gibt kein zu hartes Pflaster. Das ist nur, wenn wir eben unten im Keller sind, in der Tiefgarage oder im Foyer des Hochhauses, wo wir denken, oh Mann, das ist aber ganz schön knochenhart. Und manchmal kommt mir das so vor, und ich muss euch sagen, in dieser Zeit kommt mir das oft so vor, ich denke, Mann, was diese Mission, dieser Auftrag ist, knochenhart. Und ich habe es immer wieder nötig, auf eine andere Ebene zu kommen und das mit seinen Augen zu sehen. Für ihn gibt es keinen harten Boden. Doch das gilt nicht nur für eine Stadt oder für ein Land wie die Schweiz, sondern auch, und das ist jetzt interessant, auch für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen und, das ist auch wichtig, uns selbst. Was er in Ephesus tun konnte, was er in der Schweiz tun kann, was er im Leben deines Nachbarn tun kann, kann er auch für dich und für mich tun. Diesen Glauben dürfen wir nie vergessen. Er kann das tun. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Keiner von uns ist zu groß an Bürde für den Herrn. Keiner von uns. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. In dem Moment, wo wir persönlich uns an den Herrn wenden, ist immer Hoffnung da und ist immer etwas da, wo er seine erlösende Kraft bringen kann. Das ist so ermutigend. Punkt Nummer 3, warum wir uns die Zeit nehmen, warum es kostbar und wertvoll ist, den Epheserbrief eingänglich zu studieren. Punkt Nummer 3, weil er uns die entscheidenden Elemente des christlichen Lebens vor Augen führt. Er ist quasi eine einzigartige Roadmap, wie man sagt, ein Fahrplan für unser Leben. Er zeigt uns auf, worum es wirklich geht.
Er zeigt uns, verdeutlicht uns, wie wir ein Leben der Nachfolge erfolgreich meistern können und ans Ziel kommen. Ihr wisst, wir sind dazu berufen, im Wettlauf zu laufen, sagt Paulus. Er ist in der Kampfbahn. Wir sind nicht auf der Tribüne und gucken anderen zu, wie sie im Lauf nachfolgen, sondern wir sind in der Arena, sagt Paulus, jeder von uns. Und wir laufen so, dass wir dieses Rennen gewinnen. Das heißt, mit allem, was in uns ist. Wir ermutigen uns immer wieder, stehen immer wieder auf. Wenn wir stolpern auf der Rennbahn, stehen wir auf und rennen auf das Ziel zu. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat auch diesen Wettlauf gelaufen. Und deswegen werden wir ihn auch meistern können. Und dieser Brief lässt sich nun in drei Hauptteile interessanterweise aufgliedern. Und jeden Teil, den könnte man mit einem Begriff überschreiben. Nämlich den ersten Teil mit Sitzen, den zweiten Teil mit Wandeln und den dritten Teil mit Stehen. Sitzen, gehen oder wandeln und stehen. Diese drei Begriffe. Unser Leben beinhaltet immer eines dieser drei Aspekte. Und wir werden uns genug Zeit nehmen damit auch. Und ich möchte es einfach nur hier ansprechen, damit ihr wisst, was uns erwartet. Ich denke, jeder von uns kann sich das merken. Sitzen, wandeln, stehen. Mit diesen drei Begriffen, diesen drei Bereichen, werden wir uns in den nächsten Wochen eingänglicher beschäftigen. Ich möchte abschließend heute Morgen auf die ersten zwei Verse nochmal zurückkommen des Epheserbriefes. Die einleitenden Worte, die Paulus sagt, als er diesen Brief verfasst. Dort heißt es, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Und jetzt spricht er sie an und sagt ihnen im zweiten Vers, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich empfinde, dass dieser Satz, Epheser 1, Vers 2, dass Gott uns das nicht nur in seinem Wort vermittelt, sondern so richtig in unsere Herzen sprechen möchte. Zu jedem Einzelnen von uns. Diese Wahrheit, sie gelten für uns heute, an diesem Tag. Stell dir das einfach mal vor, Paulus würde uns als Gemeinde hier in Münsing schreiben und würde sagen, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Münsing sind. Das ist das, was er hier uns vermitteln möchte. Und er sagt zu ihnen, Gnade und Friede, weil Gnade und Friede sind die Grundlage unseres Lebens. Friede, Shalom, Wohlergehen in allen Bereichen des Lebens. Die Gnade, die wir ergreifen, für uns persönlich und für uns als Gemeinschaft. Und ich glaube, das sollten wir tun am Ende dieses Morgens, am Ende dieser Botschaft, dass wir einfach nochmal die Gnade, die uns angeboten wird, der Shalom, der Friede, der uns angeboten wird, ergreifen. Und wie wir Gnade ergreifen, das ist ganz einfach. Sie wird genommen. Ja, Gnade, die angeboten wird, wird genommen. Wie wir Gnade nehmen, ist, indem wir sie im Gebet einfach in Anspruch nehmen.
Found me here. You pulled me close and held me near. And I'm a fool, but still you love. I'll be a fool for the King of Love. You gave me wings so I could fly, and gave me a song to color the sky. And all I have is all from you. And all I want is all of you. It's good.